Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Einen wunderschönen guten Abend. Wer sind die Journalisten des Jahres?
Wie fördert man den Mediennachwuchs?
Worüber reden Chefredakteure, wenn sie unter sich sind?
Was können deutsche Medien aus den USA lernen?
Die Antworten weiß Annette Mild. Sie ist die Chefredakteurin des Medium-Magazins und heute unser Gast in dieser einen Stunde Was mit Medien. Guten Abend, Annette Mild.
Guten Abend, Daniel Fiene und guten Abend, Herr Pähler.
Die erste Meinung.
Die dreht sich um Gabor Steingart, der Herausgeber des Handelsblatts, wegen eines Texts über SPD-Mann Martin Schulz, den er in seinem Morning Briefing Newsletter am Mittwoch verschickt hat, soll er jetzt in Ungnade seines Verlegers gefallen sein. Spiegel Online berichtet heute, dass es Gespräche um die Ablösung von Gabor Steingart gehe. Denn er schrieb in seinem Newsletter, Zitat, dass der mittlerweile ungeliebte Schulz wolle den derzeit beliebtesten SPD-Politiker, Außenminister Sigmar Gabriel, zur Strecke bringen. Zitat Ende. Steingart sprach in dem Newsletter vom perfekten Mord. Und die erste Meinung kommt dazu von Dieter von Holzbrink, dem Haupteigner der Verlagsgruppe Handelsblatt. Spiegel Online zitiert aus dem Brief Holzbrings an Martin Schulz, in dem er sich entschuldigt. Zitat, das heutige Morning Briefing von Gabor Steingart hat mich schockiert. Inhalt und Stil des sie betreffenden Textes entsprechen weder meinen publizistischen Qualitäts- und Wertevorstellungen noch denen der Handelsblatt-Redaktion.
Die zweite Meinung.
Die kommt von Steingarts Anwalt Christian Scherz. Spiegel Online zitiert Scherz so, Gabor Steingart achtet die Meinungsfreiheit nicht nur, er praktiziert sie auch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Was mit Medien, das auszeichnende Medienmagazin.
Montag in einer Woche, da werden sie ausgezeichnet, die Journalisten des Jahres. Das Printmedienmagazin Medium Magazin organisiert diese Preisverleihung Jahr für Jahr, ruft 100 Branchenbeobachter dazu auf, ihre Stimme abzugeben.
In 10 Fachgebieten werden die Preise vergeben und die sollen zeigen, hier wird tolle Arbeit geleistet. Das passt ja auch sehr gut zu einem unserer Lieblingssätze hier in dieser Sendung. Es ist nicht alles schlecht im Journalismus.
Und genau deswegen gibt es ja auch so ein bisschen Mini-Unterstützung, auch durch uns. Daniel hat ja auch in der Jury mitgewirkt, also auch seine Stimme mit abgegeben. Aber was ist jetzt genau daraus geworden? Was sind aktuell und wer sind aktuell die besten Journalisten des Landes? Das weiß Annette Mild. Sie ist die Chefredakteurin des Medium-Magazins und heute Abend bei uns. Guten Abend nochmal, Annette Mild.
Guten Abend. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann.
Wir freuen uns erst. Die Siegerinnen und Sieger, die stehen ja schon fest. Was ist denn für Sie persönlich eigentlich immer der spannendste Moment, wenn die letzten Auszählungen dann laufen und sich dann kurz vor knapp doch noch was verschiebt und dann irgendwann endlich die Top 3 in den einzelnen Kategorien feststehen? Oder wenn dann drauf quasi die Preisverleihung in rund 10 Tagen in Berlin glatt über die Bühne gegangen ist?
Natürlich bin ich total erleichtert, wenn die Preisverleihung reibungslos wunderbar über die Bühne gegangen sein wird. Aber das eigentlich Spannende ist natürlich die Wahl. Und Sie können sich vorstellen, bei einer fast 100-köpfigen Jury, dass es ein völlig offenes Rennen ist, wenn wir in diese Wahl gehen. Und dass es auch ein Akt als solcher ist, 100 Jurymitglieder zur pünktlichen Stimmabgabe zu bewegen. Wenn das bewerkstelligt ist, erleben wir immer, schon seit 14 Jahren, in den letzten Zügen Überraschungen, Erstaunliches, nochmal Veränderungen in den Prioritäten. Denn man muss wissen, unsere Wahl ist ja ein Punkteverfahren, sodass die Mehrheit gewinnt.
Wie knapp waren die Auszählungen in diesem Jahr?
Das ist sehr unterschiedlich, denn wir haben ja auch sehr unterschiedliche Kategorien. Und ich verrate in einem sicherlich kein Geheimnis, wenn ich sage, dass es eine deutliche Mehrheit für den Journalisten des Jahres in diesem Jahr gab. Und das ist Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Er wurde von der Jury gewählt, weil er mit seinem Stück über Martin Schulz, über dieses besonders tiefgehende und sehr, sehr offenherzige Porträt des damaligen Kanzlerkandidaten, ein Zeichen gesetzt hat für die gesamte politische Kultur in unserem Land und auch für eine notwendige Transparenz im Journalismus.
Gut, Martin Schulz hat es jetzt vielleicht nicht so ganz geholfen. Am Ende übergibt es ja sogar seinen Parteivorsitz an Andrea Nahles. Hat dieses Porträt dem Journalismus geholfen? Weil es gab ja vielleicht auch Stimmen, die sagen, oh, wahrscheinlich wird jetzt kein Politiker mehr sich auf so ein Porträt einlassen.
Also zum einen sollte man vielleicht sagen, es kann nicht darum gehen, ob dieses Porträt einem Politiker hilft oder schadet, sondern es muss darum gehen, dass ein Porträt das zeigt, was der Autor für richtig hält und was nach seiner Wahrnehmung her der Realität entspricht. Und das ist ja auch gerade das Besondere, dass auf der einen Seite dieser Politiker, also in dem Fall Martin Schulz, die Nähe zugelassen hat und gleichzeitig aber eben nichts unternommen hat, um eigene Wertungen zu unterbinden. Und deswegen ist dieses Stück auch so besonders, besonders für insbesondere uns Journalisten, weil in den vergangenen Jahren es eine zunehmende Tendenz gibt, aus unterschiedlichsten Gründen, aus unterschiedlichsten Ecken, dass eben diese unabhängige Wahrnehmung eingeschränkt wird in der Veröffentlichung. Und das sollten wir als Journalisten nicht zulassen und wir sollten als Journalisten auch alles dafür tun, unserem Ruf der Unabhängigkeit gerecht zu werden.
Wenn wir das jetzt an diesem konkreten Beispiel mal festmachen, inwieweit ist denn die Vergabe oder die Auszeichnung tatsächlich auch immer mit einem gewissen appellativen Charakter verbunden? Hier ist das ja gerade ganz deutlich geworden.
Nun ja, ich bin kein so großer Freund von Appellationen. Ich bin eher ein Freund dafür, dass eine Auszeichnung, indem sie ein tatsächlich hervorragendes Stück oder eine hervorragende Leistung würdigt, auch ein Zeichen setzt. Was oder derjenige, die damit angesprochen sind, daraus macht, das müssen und sollten wir auch denjenigen überlassen. Aber um auf Ihre Frage zu antworten, dieser Preis würdigt eine besondere Leistung, die für ein besonderes Thema des Jahres steht. Und ich glaube, dass es mit dieser Auszeichnung für den Journalisten des Jahres, Markus Feldenkirchen, und sein Stück gelungen ist, sowohl eine grundsätzliche politische Tendenz als eben auch eine durchaus grundsätzliche journalistische Frage zu markieren. Und insofern ist es eine tatsächlich, wie ich finde, sehr gelungene Entscheidung der Jury.
Und auch ausgezeichnet wird Barbara Hans von Spiegel Online. Sie ist die neue Chefredakteurin national. Da hat sich ja eine Onlinerin gegen viele männliche Printkollegen durchgesetzt, ne?
Das ist nicht das erste Mal. Und Sie haben ja netterweise in der Anmoderation betont, dass wir noch ein analoges Medium sind. Tatsächlich, raschel, raschel, raschel. Das Papier liegt auch gerade noch vor mir auf dem Tisch. Aber Fakt ist, dass wir uns natürlich schon seit langen, langen Jahren intensiv mit der digitalen Entwicklung beschäftigen. Und dass es auch, seit es den Preis Journalisten des Jahres gibt, wir ganz bewusst alle Gattungen, unabhängig von Print, Online, Hörfunk, Fernsehen, entsprechend würdigen. Insofern freue ich mich aber eben auch besonders, dass es in diesem Jahr mehrere Onliner getroffen hat.
War das aber doch in den vergangenen Jahren auch so ein Prozess? Also ich habe, als Sie vorhin beschrieben haben, wie das Abstimmungsverfahren innerhalb der Jury funktioniert, habe ich so sinnbildlich für mich sofort an das ESC-Voting gedacht und mir vorgestellt, wie die Balkanländer sich dann immer gegenseitig die Punkte zuschieben und so. Da habe ich gedacht, ist das bei den Print-Kollegen in der Jury möglicherweise genauso und mit den Onlinern, dass die schon dadurch vielleicht einen strukturellen Nachteil haben?
Wenn ich so ganz unbescheiden sagen darf, die Kunst liegt ja immer darin, eine Jury so zusammenzusetzen, dass alle entsprechenden Gattungen auch im Versuch paritätisch vertreten sind. Sodass, wenn die Printkollegen ihre Klientel besonders bevorzugen, haben wir auf der anderen Seite Onliner, im Übrigen auch junge Onliner und auch junge Kollegen mit unseren Top 30 mit in der Jury, die quasi für ein Äquivalent sorgen. Und in diesem Jahr wird das beispielsweise deutlich mit der Unterhaltungsjournalistin des Jahres, die Eva Schulz geworden ist. Und Eva Schulz ist eine sehr junge Kollegin noch, die mit einem politischen Unterhaltungsformat im neuen Jugendkanal Funk Furore gemacht hat. Und die aus der digitalen Welt kommt. Sie ist selbst ein sogenanntes Digital Native. Und ich finde, das setzt ein gutes Zeichen.
Über welche Auszeichnung freuen Sie sich jetzt am Ende auch noch besonders?
Ich freue mich in diesem Jahr ganz besonders über eine Premiere, die weder durch Quote, durch Zwang noch durch Diskussionen herbeigezwungen wurde, nämlich, dass wir das erste Mal in der Geschichte der Journalisten des Jahres eine paritätische männliche und weibliche Besetzung bei den Siegern haben. Das freut mich außerordentlich, weil es gerade nach dem Jahr 2017 mit all seinen furchtbaren Diskussionen und Ereignissen bis hin zu den Offenbarungen von MeToo und so weiter, aber eben auch mit vielen internen Diskussionen über Frauenförderung, über Ungerechtigkeiten zwischen männlichen und weiblichen Kolleginnen, freut es mich ganz außerordentlich, dass es uns gelungen ist, dass es der Jury gelungen ist, in diesem Jahr eine tatsächliche paritätische Gleichgewicht zu herzustellen.
Dann lassen Sie uns doch über zwei besondere Auszeichnungen auch noch sprechen. Ingrid Kolb, die wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, und Dennis Yücel und auch sein Unterstützerteam Free Dennis. Was ist Ihnen mit Blick auf diese beiden Auszeichnungen wichtig?
Ingrid Kolb vereint in diesem Jahr eigentlich gleich drei Momente. Zum einen ist sie quasi so eine Art Mutter der MeToo-Diskussion, denn sie hat ja schon in den 70er Jahren sehr, sehr früh mit Beiträgen als junge Sternreporterin für Furore gesorgt. Zum Zweiten ist sie eine selbst ausgezeichnete Reporterin, Autorin. Und zum Dritten, und das ist ihr in den letzten Jahren ganz herausragend gelungen, ist sie eine begnadete Lehrerin für junge Journalisten und Journalistinnen. Und dass es in diesem Dreiklang gelungen ist, ein solches Lebenswerk herzustellen und dass die Jury das mit dem Lebenswerkpreis anerkennt, das freut mich ganz besonders, denn ich kenne sie schon seit langer Zeit und halte diesen Preis auch für sehr berechtigt.
Und dann haben wir noch Dennis Yücel, der immer noch in Haft sitzt in der Türkei.
Dennis Yücel ist ein Sonderpreis, den ich persönlich ganz besonders wichtig finde, gerade in diesem Jahr. Gerade weil es auf der einen Seite natürlich zuallererst um ihn geht, der zu Unrecht in Haft sitzt, aber weil wir gar nicht oft und laut genug Partei ergreifen können für Kollegen und Kolleginnen und genauso eben auch für alle anderen, die zu Unrecht inhaftiert, drangsaliert und schikaniert werden zulasten der Pressefreiheit. Und insofern ist das aktuelle Schicksal von Dennis Yücel exemplarisch zu sehen für das, was im gesamten Umfeld, auch im europäischen Umfeld gerade passiert. Und die Jury, in deren Namen ich jetzt in diesem Fall hier auch spreche, möchte ganz bewusst ein Zeichen damit setzen, weil Dennis Yücel sich sogar in der Haft auf eine herausragende Weise verhält, indem er sich nicht kleinkriegen lässt. Obwohl er über so lange Zeit in Einzelhaft gesessen hat, was erst zum Ende des Jahres aufgelöst worden ist. Und all diese Dinge, man kann es nicht laut genug sagen. Wenn Sie gestatten, zitiere ich ihn mit einem Satz, den er mir geschrieben hat. Das heißt, zu wissen, dass man im Recht ist, ist viel wert. Doch noch besser ist es zu wissen, dass man im Recht ist und dabei zu fühlen, dass man nicht alleine ist. Und dieser Satz gilt zuerst für ihn, aber exemplarisch auch für alle anderen. Denn wo die Wahrheit stirbt, wo der Medienpluralismus stirbt, stirbt auch die Demokratie.
Sagt Annette Mills. Sie ist die Chefredakteurin des Medium-Magazins. Wir haben über die Auszeichnung Journalisten des Jahres gesprochen. In knapp 10 Tagen werden diese in Berlin vergeben. Und sie bleibt auch noch diese Stunde bei uns. In einer Stunde Was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien, das vorstellende Medienmagazin.
Über die Journalisten des Jahres, da haben wir eben gerade schon gesprochen, wird vom Medium-Magazin vergeben. Und wir freuen uns, dass die Chefredakteurin Annette Mills heute weiter bei uns ist.
Ja, wir sind sozusagen zu einem kleinen Medienaustausch. Normalerweise sprechen wir ja hier in diesem Medienmagazin bei Deutschlandfunk Nova über Medien. Aber jetzt wollen wir auch mal den Anlass nehmen, um über Medienjournalismus zu sprechen. Und liebe Annette Mills, welche Medienmeldung der letzten Tage war denn für Sie am faszinierendsten? War es vielleicht der Abgang von Tanit Koch bei der Bild oder gar eine ganz andere Geschichte?
Ach, im Moment gibt es ja so unendlich viele und natürlich gehört es zu einer der herausragenden Meldungen, wenn die Führungsperson eines tatsächlich, egal wie man dazu steht, herausragenden Mediums geht und ganz erkennbar wird, und das ist das eigentlich Ungewöhnliche an diesem Abgang, dass es Dissonanzen, interne Dissonanzen gegeben hat. Wenn das sogar in einer Presseerklärung öffentlich wird, ist das ein tatsächlich eben seltener Vorgang.
Es ist auch interessant, weil wenn man so ein bisschen sich mit Medienjournalismus beschäftigt, dann gibt es ja so viele, sage ich mal, offene Geheimnisse, wo eigentlich viele darüber Bescheid wissen, aber dass dann so offensiv adressiert wird, ist wirklich ungewöhnlich, ne?
Natürlich ist es ungewöhnlich, aber ich finde, dass diese Art von Formulierung, der eigentlich nur aus einem Satz besteht, wenn Personen nicht miteinander harmonieren, muss man Konsequenzen ziehen. In dieser Formulierung ist es ja eigentlich eine Binsenweisheit. Und die Tatsache, dass es diese Formulierung gab, macht, wie ich finde, so klar, wie PR weichgespült wir inzwischen sind, dass wir gar nicht mehr oft genug solche Botschaften auch auf ihren kritischen Hintergrund hinterfragen und transparent machen. Und dass das in diesem Fall so gefahren wurde, dass etwas nicht besonders beschönigt wurde, was wohl auch schon länger, wie auch immer, bekannt war oder sich abzeichnete, das halte ich für völlig okay.
Jetzt können Sie ja im Medienmagazin nicht jede tagesaktuelle Personalie vermelden. Was ist denn, wenn, soweit Sie das verraten können, im neuen Heft, an dem Sie arbeiten, thematisch zu finden?
Wir werden uns im neuen Heft, weil auch mir das ganz persönlich ein Anliegen ist, mit dem Hauptstadtjournalismus beschäftigen und zwar insbesondere mit der Politikberichterstattung. Das wird unser Schwerpunktthema sein, denn ich finde es längst überfällig, dass wir uns mit einem kritischen Blick und auch den Akteuren auseinandersetzen. In einem Zeitalter, in dem wir mit Blick über den großen Teich in das Trumpsche Amerika erleben, wie Informationen variabel werden und auch zur Ware verkommen. Und auf der anderen Seite eine veränderte Situation im Berliner Hauptstadtjournalismus haben, die natürlich durch die Digitalisierung massiv beeinflusst wird.
Das heißt, dass Büros geschlossen und zusammengelegt werden? Oder was,
wo? Nein, es geht nicht um Personen und Strukturen, sondern es geht um Inhalte. Ich finde es wichtiger, und darüber reden wir häufig nicht oft genug, über das, was beim Nutzer, also bei Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, ankommt, sollten auch wir Medienjournalisten viel öfter es aus dieser Sicht betrachten. Wie kommt es eigentlich dazu, dass Sprache von auch im Journalismus häufig eine Expertensprache immer noch ist? Wie können wir daran arbeiten, dass das eher anders passiert, dass wir uns auf die Bedürfnisse der Hörer, der Hörerin, der Zuschauer, Zuschauerin und wie auch immer besser einstellen können und die Verbindung zwischen Expertentum einerseits, was Journalisten eben auch leisten müssen, und Laienübersetzung andererseits immer besser hinbekommen. Und das unter beschleunigten Bedingungen, die Digitalisierung mit sich bringt.
Wie nähern Sie sich denn einem Thema für eine neue Ausgabe des Medium-Magazins? Gibt es da so eine Leitfrage, die sich auch vielleicht so im Wandel der Zeit geändert hat? Oder ist das eigentlich immer noch so wie so rund um die ersten Hefte? 1986 ging es ja los, da waren Sie ja auch schon mit dabei bei den Gründern des Medium-Magazins.
Richtig, und das macht auch meinen Beruf und das, was ich tue, nennen wir es auch mal meinen Job, über all die Jahre so spannend, weil als wir 1986 anfingen, waren wir ein Start-up, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Studenten und Volontäre, 4 an der Zahl, die einfach ihr eigenes Ding machen wollten, und dann haben wir halt eben ein Magazin, nämlich das Medium-Magazin, gegründet. Damals gab es noch keinen Computer. Wir waren stolz wie Bolle, als wir nach einem Jahr das erste Faxgerät angeschafft haben. Ich weiß noch, Oma erzählt gerade vom Krieg, als das erste Modem gepiept hat und ich eine Online-Verbindung hergestellt habe später. Und dann diesen Sprung, jetzt über 30 Jahre später, arbeiten wir in einer komplett virtuellen Redaktion. Unser Team ist verstreut über die ganze Bundesrepublik. Unser Verlag sitzt in Salzburg. Ich greife mit meinem Rechner in den Rechner in Salzburg ein und wir produzieren in Echtzeitgeschwindigkeit unser Magazin. Und gleichzeitig hat sich natürlich auch der Dreh des Magazins komplett verändert. Als wir 1986 gestartet sind, gab es so gut wie keine Medienseiten. Es gab natürlich eben auch keinen Online-Journalismus. Das heißt, wir haben ein Magazin gemacht, das alle 2-3 Monate erschienen ist und trotzdem irgendwie immer aktuell berichtet hat. Heute erscheinen wir alle 6-8 Wochen in einer sehr umfangreichen Printausgabe und unser Fokus muss mehr liegen auf Analyse, auf den Trends, auf das, wie können wir auch handwerklich, werkstattmäßig mit dieser Herausforderung, die eben die digitale Produktion mit sich bringt, besser umgehen. Das heißt, wir müssen bei einer Produktion immer schon eigentlich 2 Monate vorausdenken, nicht nur wenn das Heft erscheint, sondern was ist in 2 Monaten noch interessant, wenn das Heft schon beim Leser gelegen hat. Und das ist schon eine spannende Herausforderung.
Ist tatsächlich auch diese spannende Herausforderung das, was Sie ja seit mehr als 30 Jahren antreibt, genau diese Arbeit zu tun?
Ja, das kann man so sagen. Denn ich finde es, die letzten 30 Jahre gehören sicherlich zu den spannendsten Jahren, die der Journalismus in den letzten vielleicht sogar Jahrhunderten seit der Gutenbergischen Revolution erlebt hat. Denn jeder von Ihnen, der jetzt auch gerade dieser Sendung womöglich zuhört, kann sich ja selbst mal fragen, wie oft er am Tag das Handy in die Hand nimmt, wie sich sein eigener Lesekonsum von Informationen allein in den letzten vielleicht sogar nur 2-3 Jahren verändert hat. All dieses hat eine so ungeheure Geschwindigkeit und Beschleunigung im Journalismus gebracht, und gleichzeitig auch immer wieder Inseln geschaffen für Durchatmen, für Nachhaltigkeit, für eine bessere Qualität, dass ich das eine irrsinnig spannende Zeit finde. Und ich gehöre nicht zu den Pessimisten, die in dieser Entwicklung grundsätzlich den Untergang des Abendlandes sehen. Ich finde, wir sollten alle die Ärmel hochkrempeln und das Beste daraus machen. Und es ist eine Chance.
Was ärgert Sie manchmal so im Medienjournalismus hier bei uns in Deutschland?
Mich ärgert, wenn in einer Geschichte oder aufgrund einer Meldung es so eine gehetzte Nachplappern gibt. Wenn es plötzlich wenn eine Sau durchs Dorf getrieben wird und alle immer schneller hinterherrennen, und dann hat die Sau das Ende des Dorfs erreicht oder ist im Stall verschwunden. Und am nächsten Tag kann sich schon keiner mehr an den Namen der Sau erinnern. All das sind Dinge, glaube ich, wo wir deutlich besser aufpassen müssen und auch in Redaktionen womöglich auch bessere Mechanismen einbauen müssen, um auch für uns selbst sogenannte Breaks zu schaffen. Wo stehen wir eigentlich? Warum ist das jetzt nötig, dass wir sofort so reagieren? Ich würde da gerne gleich ein Beispiel auch dazu nennen, weil es da durchaus gute Entwicklungen gibt. Aber die führen auch dazu, dass wir den Lesern und Leserinnen, überhaupt unserem Publikum auch, wie ich meine, besser erklären müssen, warum wir uns für diesen Weg entscheiden.
Wie ist das Beispiel?
Das konkrete Beispiel nennen wir mal zum Beispiel bei besonderen Unglücken oder leider Gottes hatten wir sie ja eben auch, Terroranschlägen. Also das heißt, in einer akuten Nachrichtensituation, in der es nicht mehr als ein plötzliches Entsetzen und einen Schockzustand gibt, in der gleichzeitig jeder sofort von Medien, egal welcher Couleur, wissen will, was ist da passiert. Journalisten müssen aber erst recherchieren. Journalisten müssen erst eine Nachricht verifizieren. Das braucht einfach Zeit. Anders als es in Echtzeit über Twitter oder Facebook oder Ähnliches vielfache Stimmen gibt, die Nachrichten raushauen, die womöglich aber eben auch falsche Informationen raussahen. Wir haben ja genügend Beispiele erlebt in den letzten beiden Jahren, in denen auch Paniken entstanden sind. Siehe München bei dem Attentat, das sich eben dann nicht als Terroranschlag entpuppt hat, sondern als furchtbare Tat eines verirrten Menschen. Und was ich meine ist, dass es zunehmend in Medien eine Form gibt, die da heißt, was wir wissen, was wir nicht wissen. Ein ganz klares Signal, um Lesern zu sagen, okay, das haben wir recherchiert, das stimmt, das konnten wir noch nicht recherchieren, gebt uns die Zeit dafür, das zu tun. Und das halte ich für ein außerordentlich wichtiges Signal, gerade in solchen Zeiten.
Mit Blick auf Ihre eigene Arbeit, wie froh sind Sie, dass Sie in dieser schnelllebigen, gehetzten Zeit selbst ja, für ein periodisch erscheinendes, gedrucktes Magazin arbeiten? Wie weit hilft das auch?
Es hilft, dass es mich geradezu dazu zwingt, Schwerpunkte zu setzen, auch in meinem eigenen Kopf. Denn die Tatsache, dass wir ein Monatsmagazin machen, bedeutet ja nicht, dass ich von der digitalen Welt abgenabelt bin. Wir machen sowohl beim Medium-Magazin sehr aktiv, schon seit vielen Jahren, Twitter, Facebook. Es gibt einen YouTube-Kanal, mit dem wir ein bisschen experimentieren. Das läuft zugegebenermaßen noch ein bisschen unterm Radar.
Ich warte ja noch auf den Medien-Podcast von Ihnen.
Der Medien-Podcast ist jetzt vielleicht mal ein Anfang mit diesem Gespräch. Ich experimentiere auch ganz persönlich mit Twitter auf meine eigene Art, aber eben auch mit Instagram und habe auch Snapchat ausprobiert. All diese Dinge, weil ich es für enorm wichtig halte, dass wir, und das betrifft eigentlich uns alle Kollegen, nicht nur über etwas schreiben, was diese Entwicklung betrifft, sondern dass wir es zumindest mal selbst ausprobieren. Das muss ja nicht gut sein, das muss auch nicht auf Anhieb funktionieren, aber man muss ein Gefühl dafür kriegen, wie funktioniert das eigentlich bei denjenigen, die ihm zum Erfolg geholfen haben.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch so mal so ein Motiv, was Herrn Perler und mich begleitet hier, dass wir auch sehr viele Dinge gerne ausprobieren. Und ich glaube, das ist auch etwas, womit wir schon fast beim Nachwuchs sind. Da unternimmt Annette Mills zusammen mit dem Medium-Magazin nämlich auch regelmäßig etwas Tolles, nämlich die Top 30 bis 30. Was das ist, klären wir gleich hier bei uns. Eine Stunde Was mit Medien hört ihr.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Was mit Medien, das nachwuchsfördernde Medienmagazin. Und genau dieses Ziel, den Nachwuchs zu fördern, das hat sich auch Annette Mills mit ihrem Medium-Magazin auf die Fahnen geschrieben. Sie ist die Chefredakteurin und heute Abend unser Gast hier bei Was mit Medien.
Annette Mills, was ist denn der Sinn von der Aktion Top 30 bis 30? Also da werden jedes Jahr 30 junge Kolleginnen und Kollegen ausgewählt, die so gerade an die 30 ranreichen. Ist so das Ziel, dass sie dann schnell zu ihrem Chefredakteur gehen können mit einem guten Argument für die nächste Gehaltsverhandlung?
Dazu sollte ich, glaube ich, zuallererst sagen, warum diese Top 30 entstanden sind. Der Anlass war nämlich ein abgrundtiefer Ärger. Ich habe damals vor über 11 Jahren oft in Gesprächen mit Chefredakteuren und Ressortleitern gehört, ach, dieser Nachwuchs, es findet sich überhaupt kein guter Nachwuchs mehr und überhaupt mit dieser nachwachsenden Generation, da ist ja irgendwie kein Blumentopf zu gewinnen und.
Also das ist gar nicht so neu, dass man das von Chefs hört.
Das ist nicht so neu und ich habe irgendwann gedacht, entschuldige auch so verdammte Hacke, das kann es doch nicht sein. Wir sorgen jetzt mal dafür, dass der wirklich begabte Nachwuchs, den es eben gibt, dass der auch ein Forum bekommt. Und so ist die Wahl der Top 30 bis 30 entstanden. Unsere Intention war damals einfach keine Wahl im klassischen Sinn. Es ist deswegen auch ganz bewusst kein Ranking und es gibt auch keinen Gewinner in dem Sinne, dass es einen 1, 2, 3 gibt und einen besonders herausragenden Kollegen oder Kolleginnen, sondern unser Antrieb dabei war, eine Art von Kaleidoskop zu schaffen. Eine Plattform für 30 besonders begabte Kolleginnen und Kollegen, die noch keine 31 sind. Das heißt, die zwischen 18 und 30 in Print, in Online, in Hörfunk, wo auch immer, Besonderes geleistet haben. Und das ist oft auch ein besonderes Eigeninitiative. Und es ist auch keineswegs, geht es uns darum, Nachwuchs auszuzeichnen, der in irgendwelchen Institutionen schon Fuß gefasst hat, sondern wir haben sehr häufig auch Kolleginnen und Kollegen dabei, die tatsächlich ihr eigenes Ding machen. Und das auf ganz bemerkenswerte Weise kreativ und mit Leidenschaft für tatsächlich auch wahrheitsgemäßen und unabhängigen Journalismus kämpfen. Und das wollen wir auszeichnen.
Wenn wir jetzt mal drauf schauen, die Medien, die klagen über die schlechte Qualität des Nachwuchses und der sei so schwer zu finden. Wie weit sind die Medien denn nicht vielleicht auch selbst daran schuld, dass sie eben nicht den richtigen Nachwuchs für sich finden?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die Prioritäten des Nachwuchs haben sich ganz erheblich verschoben. Ich will jetzt gar nicht von Generation Z und Generation Y sprechen, das ist mir alles viel zu sehr verschlagwortet. Sondern wir sollten einfach nur genauer hingucken in einer Redaktion, in der so viel in Bewegung ist, genauso wie im Übrigen in jedem Unternehmen, in jedem mittelständischen Betrieb heute. Jeder, nicht nur die Medien, ist ja vor den Herausforderungen gestellt, mit Digitalisierung plötzlich auch Generationenbrüche meistern zu müssen, plötzlich von Jungen zu lernen, wo früher die Alten das Wissen weitergegeben haben. Also um es auf kurz zu sagen, Redaktionen tun sich häufig schwer damit, Jungen den Freiraum zu lassen, den sie aber brauchen, um mit diesen neuen Möglichkeiten experimentieren zu können.
Wenn jetzt Herr Perl und ich nochmal so 10 Jahre jünger werden, jetzt zu Ihnen kommen würden und sagen, so lieber Annette Mills, im Jahr 2018, sollen wir überhaupt noch in den Medien durchstarten? Fällt die Antwort jetzt vielleicht anders aus als vor 10 Jahren?
Meinen Sie jetzt meine Antwort oder die der Gesellschaft?
Welche Sie uns raten würden, also Annette Mills.
Ich finde, es war noch nie so wichtig und auch noch nie so reizvoll, wie in diesen Zeiten Journalismus zu machen. Man braucht ja gar nicht so weit zu gehen, um nach Amerika zu gucken. Man kann sich ja hier schon allein im eigenen Land umzusehen. Wir haben ein 5-Parteien-Parlament. Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik nicht nur die Linken, sondern auch eine, mit aller Vorsicht ausgedrückte, besonders rechtskonservative Partei. Das heißt, allein nur unter diesem Gesichtspunkt, finde ich, ist es besonders wichtig, dass wir es klingt jetzt sehr pathetisch, aber es ist auch eine Zeit, wie ich finde, in der man das sagen muss. Gerade in diesen Zeiten halte ich es für besonders wichtig, dass wir für eine bessere Aufklärung, dass wir dem Publikum, dass wir den Wählern mehr die Werte einer Demokratie nahebringen können, die manchmal in der Hektik unserer aller Alltage fast unterzugehen droht. Nämlich Freiheit, und dazu gehört vor allen Dingen auch Medienfreiheit, dazu gehört Meinungsfreiheit, und zwar in alle Himmelsrichtungen.
Jetzt sind wir ja sozusagen nicht in der Lage, an unserem Alter was zu drehen, aber mal vorausgesetzt, das können wir außen vor lassen. Was muss ich tun, um in die Top 30 bis 30 zu kommen? Also welche besonderen Merkmale?
Peppeller, wir sind ja nur 2, wir sind ja noch keine 30, also das kriegen wir hin.
Okay. Wenn es nur auf den untersten Plätzen ist, wir rutschen ja gerne rein in die 30, ja. Hm?
Also zum einen an die Redaktion eine Mail schreiben. Wir haben im Übrigen, und das sollte für niemanden ein Beinbruch sein oder ein Hindernis, besser gesagt, ganz bewusst, und das sagen wir auch in jedem Jahr, ganz bewusst Selbstbewerbungen zugelassen. Wir fordern oft sogar geradezu dazu auf. Das heißt, wenn Sie, Herr Pähler, nochmal in einen Zeittunnel steigen und sind plötzlich 22, bewerben Sie sich bitte unbedingt für das nächste Jahr.
Okay, das nehme ich mir fest vor.
Der Grund dafür ist, dass in diesen Zeiten, in denen Chefredakteure oder Chefredakteurinnen ja häufig eben um qualifizierten Nachwuchs buhlen müssen und auch kämpfen, und dieser Kampf wird, was nichts mit Qualität, sondern mit Quantität zu tun hat, auch immer notwendiger. Gerade in diesen Zeiten führt es natürlich eben auch dazu, dass Chefredakteure und Ressortleiter ihren begabten Nachwuchs nicht unbedingt gerne öffentlich preisgeben. Denn eines ist auch klar, im Laufe der Zeit ist unsere Liste der Top 30 ein höchst begehrtes Gut bei den Personalverantwortlichen in Medienunternehmen aller Art geworden.
Ha. Dann, Herr Peller, da gehen wir mal ein bisschen hier so auf Suche in den Redaktionen in Deutschland und petzen dann einfach ein paar Talente, oder?
Das machen wir auf jeden Fall.
Das ist sehr gut.
Als Serviceleistung.
Es gibt ja auch noch seit einiger Zeit, beziehungsweise ich glaube zweimal gab es sie bereits, die Alumni-Konferenz und die aktuellen Top 30 bis 30 konnten sich dort treffen. Was war das da für eine Stimmung? Wahrscheinlich ganz anders als beim klassischen Medien-Get-Together, oder?
Absolut, weil die, sage ich jetzt etwas despektierlich, Jungs und Mädels auch richtig arbeiten mussten. Da ging es also keineswegs nur um Spiel, Spaß und Spannung, sondern das war ein Tag, bei dem ungefähr 30 der roundabout 100 Anwesenden auch einzelne Projekte vorgestellt haben, die sie besonders bewegen, die sie auch machen wollen, erst die noch im Entwicklungsstadium waren, die zum Teil auch gar nicht so erfolgreich geworden sind, wie sich der oder diejenige sich das ursprünglich vorgestellt haben. Das heißt, sie merken, es wurde in einer wirklich außerordentlichen Offenheit über eigene Themen, über eigene Projekte gesprochen, in einem Diskurs, der allen was gebracht hat. Demjenigen und derjenigen, die das Projekt weiterentwickeln wollten, haben das Feedback bekommen und die anderen Anregungen. Und das Ganze war streng durchgetaktet, sodass auch keine Langeweile aufkam. Also es hat mir persönlich einen ganz großen Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil es wie eine Flash-Reise war, zu sehen, 30 Projekte von so großartiger Qualität, von so tollen jungen Leuten. Also am Ende des Abends ist, glaube ich, niemand aus diesem Saal gegangen, die Alten inklusive, die nicht völlig begeistert waren und voll motiviert, Ärmel hoch und yes, we can.
Und ob das, wo mehr Spirit für neuen Journalismus ist, jetzt bei den Jungen oder vielleicht auch bei den Chefredakteursrunden, die Annette Himmels auch betreut, das klären wir gleich in einer Stunde. Was mit Medien?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien?
Was mit Medien? Das Chefredakteur betreuende Medienmagazin. Annette Mills ist weiter bei uns, Chefredakteurin des Medienmagazins. Es gibt nicht nur die Hefte, die Aktion Top 30 bis 30, die Journalisten des Jahres, über die wir schon gesprochen haben. Annette Mills lädt auch regelmäßig zu sogenannten Chefrunden ein. Dort kommen viele Chefredakteure aus dem Print, aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich und tauschen sich da miteinander aus. Und Annette Mills, wir sind ja hier unter uns. Worüber reden denn so Chefredakteure, wenn sie denken, dass sie unter sich sind?
Natürlich nur über Sie, Herr Fiene und Herr Pähler. Das versteht sich ja von selbst. Und über den jüngsten Ratsch und Ratsch, der bei Medienjournalisten und in medienjournalistischen Sendungen wieder vonstatten gegangen ist.
Ach, dann wären wir doch gerne mal dabei.
Ja, unbedingt. Aber, und das ist ja das Besondere in diesen Runden, dass es tatsächlich eine Offenheit geben kann und auch geben muss, die eine gewisse Vertrautheit in diesen Runden voraussetzt. Denn wir alle haben ja, und das betrifft eben Chefredakteure und überhaupt Führungskräfte in Medienunternehmen ganz besonders, nach wie vor mit dem Problem zu kämpfen, dass man sich in unserer Kultur Fehler nur sehr schwer leisten kann. Und dass wir zwar inzwischen etwas geübter, aber immer noch nicht da sind, wo wir offen über Fehler reden können, ohne dass die uns gleich von lieben Kollegen, Kolleginnen oder Ähnlichem oder überhaupt auch manchmal, wenn es große sind, von der Gesellschaft um die Ohren fliegen. Dazu hat im Übrigen ja auch Twitter und Facebook mit entsprechenden Tonveränderungen durchaus auch dramatisch beigetragen. Also das heißt, dass die vertrauende Offenheit in einer solchen Runde auch über eigene Fehler, über Projektversagen oder wie auch immer man das will, dann ist ein sehr konstruktives Element dieser Runde.
Wenn Sie mal so auf die vergangenen Jahre schauen, wie sehr hat sich auch der Typus des durchschnittlichen deutschen Chefredakteurs doch auch gewandelt in Zeiten des Medienwandels?
Unfassbar verwandelt.
Tatsächlich?
Ja, unfassbar verwandelt. Also als ich anfing, und das ist im Übrigen auch man sieht es auch an der Entwicklung von Medium-Magazinen, die ersten Cover haben wir den großen Vorbildern des Journalismus gewidmet. Und dazu zählte damals im Übrigen noch Henry Nann. Und Henry Nann ist so ein Urgestein des Chefredakteurs gewesen, in all seiner Impulsivität, in seiner begnadeten Kreativität. Er war aber auch ein Patriarch. Das muss jetzt gar kein Fehler sein, aber er steht, wie auch einige andere aus dieser Generation, die es noch mehr auf die Spitze getrieben haben. Ich möchte jetzt keine einzelnen Beispiele nennen, aber für sozusagen Autokraten, die als Alleinherrscher ein Medium repräsentiert haben, deren wichtigster Gut der Leitartikel war, die Stimme des Chefredakteurs. Und es waren meistens Chefredakteure und höchst selten Chefredakteurinnen. All das hat sich dramatisch, und zwar im positiven Sinne, verändert. Denn ein Chefredakteur, der seine Kompetenz heute alleine auf der Fähigkeit oder dem Willen zum Leitartikel aufbaut, wird sehr schnell scheitern. Das erfüllt längst nicht mehr die Rolle, die er auch leisten muss.
Das heißt, was ist heute die Rolle? Ist ein Chefredakteur heute vielmehr auch ein, ich sag mal, Innovationsermöglicher?
Im Idealfall sollte er das unbedingt sein. Der Chefredakteur ist, stellen Sie sich vor, er hat natürlich auch sowas wie eine Sandwich-Position. Er muss auf der einen Seite als Motivator und, wie Sie wunderbarerweise diesen Begriff genannt haben, Innovationsermöglicher für seine Redaktion stehen, ihr den Weg zeigen und die Freiräume schaffen. Und er muss gleichzeitig auf der anderen Seite auch für die Redaktion, dem Verlag gegenüber oder dem Medienhaus gerade stehen, nämlich für die Finanzen, für die Strukturen. Er muss auch darum kämpfen, dass Gelder da sind, und er muss auch verteidigen, wenn Gelder womöglich, Einnahmen womöglich schrumpfen. Und das ist schon in Zeiten auch von immer unklareren und die einen nennen es auch bedrohten Geschäftsmodellen, natürlich auch eine extreme Herausforderung. Die Zeiten, in denen 20-30% Gewinnmargen in Zeitungshäusern eingefahren worden sind, sind heute, gelinde gesagt, absolute Raritäten.
Was ich ganz spannend finde, so mit der Zeit dürfte so in Ihrem Adressbuch oder Telefonbuch so gut wie kaum ein Chefredakteur fehlen. Aber dennoch machen Sie etwas, was sehr unüblich ist in der Branche. Mir ist aufgefallen, dass Sie besonders viele Chefredakteure siezen, auch wenn Sie sich schon sehr lange kennen. Ist Ihnen das wichtig, gerade so in Ihrer Rolle als Chefredakteurin des Medium-Magazins?
Ja, aber das ist kein Prinzip. Ich bin ein großer, oder besser gesagt, ich bin gar kein so großer Freund von sofortigem Duzen. Das mag mit einer Erfahrung zusammenhängen, die ich als Schülerin in einem schwäbischen Krankenhaus mal erlebt habe. Als ich per se alle geduzt habe, damals, ich glaube, 14, 15 Jahre alt, und dann die Oberschwester fragte, wie geht das hier eigentlich, weil die einen sagen Sie, die anderen Sie und Sie und die anderen Sie und Vorname und Sie und Nachname, und ich habe mich da überhaupt nicht zurechtgefunden. Und die Oberschwester mir nur einfach den Satz sagte: Weicht vom Du bis zum Arschlöchle ist es nicht weit. Und das ist ein durchaus prägender Satz, der gerade in Situationen, in denen es auch darum geht, Sympathie auf der einen Seite zu empfinden, auf der anderen Seite auch seine Kritikfähigkeit zu behalten, ein durchaus wichtiges Gut ist. Aber ich finde, dass das Duzen genau diese beiden Pole entsprechend auch beinhalten kann.
Das war sie an dieser Stelle auch schon wieder. Unsere eine Stunde Was mit Medien. Annette Mills, wir sagen herzlichen Dank für die ganzen Impressionen, die wir in den vergangenen Minuten hier gemeinsam akustisch passieren durften. Und mein Tipp ist es an euch, wenn ihr euch noch genauer informieren möchtet über die Themen, die wir besprochen haben, schaut vorbei auf mediummagazin.de. Annette Mills, danke für den Besuch.
Vielen Dank Ihnen beiden.
Herr Pähler.
Ja.
Was nimmst du mit von heute Abend?
Ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich sowohl mit Blick auf den Nachwuchs als auch bei den Chefredakteuren viel beseelter und beruhigter bin, weil ich so ein optimistisches Bild gezeigt bekommen habe.
Das stimmt. Ich bin mal gespannt, ob sich dieser Optimismus hält bis zur nächsten Woche, aber wir arbeiten dran. Und wir hören uns wieder dann am kommenden Donnerstag um 20 Uhr und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.